Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Heute bei All You Can Stream. Die Neuverfilmung eines Horrorklassikers. Ein deutsches Heldenepos auf den Spuren von Game of Thrones. Die berühmteste Reality-TV-Darstellerin der Welt in ihrer wohl größten Schauspielrolle. Und Harriet Herwig-Matten und Damian Hardung über die lang ersehnte Fortsetzung des Erfolgshits Maxton Hall.
All You Can Stream. Dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem In- und Ausland.
Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Wir heißen euch herzlich willkommen zur neuen, frischen und aktuellen Folge von All You Can Stream, dem offiziellen Podcast von TV Digital und Streaming. Und wenn ich wir sage, meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch meinen lieben Kollegen Micha. Hallo Micha.
Hallo Melanie. Ja, das wäre wirklich seltsam, wenn du von dir wir sprechen würdest. Das wäre wirklich seltsam, ja.
Ich rede manchmal mit mir selber vorm Spiegel, das gebe ich offen zu, aber das hat andere Gründe. Und
wir haben jetzt Hunger. Genau. Wollen wir uns was zu essen holen?
Mein Magen und ich. Ja. Genau, also wir haben heute ganz, ganz spannende Sachen mit dabei. Unter anderem, das kann ich jetzt an dieser Stelle schon mal anteasern, weil ich glaube, da draußen sind viele Fans, die sich sehr auf den Start von Maxton Hall freuen. Und da haben wir unter anderem ein Gespräch mit Harriet Herwig-Matten und Damian Hardung mit dabei. Und da ich für Maxton Hall am Set war, Micha, dachte ich, ich nutze diesen Anlass einmal, um dich zu fragen. Du machst den Job ja jetzt schon ein paar Tage länger als ich, also paar Jahre länger als ich, altersbedingt. Was ist denn so ein Set-Visit, wo du sagst, der ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben?
Wahrscheinlich war das Game of Thrones, weil da hatte ich die Gelegenheit, zweimal am Set zu sein, unter anderem auch bei der letzten Staffel. Und das ist schon besonders einfach durch den Aufwand, der da betrieben wurde und durch die Anzahl der Leute, sowohl hinter als auch vor der Kamera. Das war schon was Spezielles, weil das halt einmal war ich am Set und da war es noch nicht so ein mega Erfolg. Ich überlege gerade, ob das vielleicht sogar die erste Staffel war oder das war wahrscheinlich die zweite Staffel. Also da war es ein Erfolg, aber es war noch nicht dieses globale Phänomen. Insofern hat man so ein bisschen dann auch, und dann hatte ich auch eigentlich jedes Jahr Interviews mit den Leuten geführt, dann nicht mehr am Set, sondern eher im Rahmen eines Junkets. Und man hat so die Entwicklung der Serie sehen können. Und das war schon am Anfang ein riesiger Aufwand, aber dann vor allen Dingen auch zum Schluss, ne? Und dann ist natürlich so ein Highlight, wenn man dann auch als Besucher des Sets tatsächlich mal auf dem echten eisernen Thron Platz nehmen darf.
Ja. Hast du denn auch das Gefühl, die Leute haben sich so ein bisschen verändert? Weil ich meine, der Erfolg macht ja dann auch was mit denen, wenn du die über so einen langen Zeitraum entsprechend auch begleitest.
Das kriege ich, glaube ich, oder das kriegen wir nur so, nicht nur so mittelbar mit, weil die sich natürlich dann, wenn die Presse am Set ist, natürlich auch nochmal anders benehmen, als wenn sie alleine für sich wären. Also da gab es bestimmt auch Leute, die irgendwie Allüren entwickelt haben, nehme ich mal an, wie das bei allen Riesenerfolgen ist, aber das haben sie jetzt nicht durchblicken lassen. Aber es war schon lustig, dass ein paar offener waren, auch die ganze Zeit, und andere verschlossener. Also den Peter Dinklage, der den Tyrion spielt, also den zwergwüchsigen Tyrion, den habe ich nicht einmal gesprochen. Ich glaube, ich habe sonst mit allen Leuten gesprochen, aber der hat sich immer sehr, sehr rar gemacht, sowohl am Set als auch bei den Junkets, wo man dann Interviews kurz vor Sendestart hat.
So einen Fall hatte ich auch einmal bei einem ZDF-Krimi, wo ich am Set war und alle mit mir geredet haben von den Hauptdarstellerinnen, bis auf eine, wo mir schon am Anfang gesagt wurde, die ist sehr schüchtern, was Presse betrifft und so weiter. Ja. Und ich habe das dann da auch gemerkt. Also die wollte einfach nicht reden und habe ich immer gedacht, oh Gott, so furchteinflößend bin ich ja nun wahrlich nicht, dass man vor mir mehr oder weniger flüchten muss. Aber ja, die mag nicht. Ja, der einen sagen so, die anderen sagen so. Aber die mochte einfach überhaupt gar keine Pressearbeit.
Also, ja, das wird, glaube ich, Das kann ein Problem werden, ich glaube, mehr denn je, weil ja auch von Schauspielern immer mehr erwartet wird, dass sie zur Vermarktung beitragen. Also dann auch Interviews posten über die eigenen Social-Media-Kanäle, das schon während des Drehs irgendwie befeuern. Das ist ja mittlerweile auch ein Besetzungskriterium geworden bei Produzenten und bei Streamern, dass du jemanden hast, der halt eine gewisse eingebaute Followerschaft mitbringt. Aber in dem Fall, ich kann es sogar auch verstehen, weil ich hatte auch schon bei anderen Drehs die Fälle, wo halt bestimmte Leute, die haben gesagt, die machen Pressearbeit dann, wenn das Ding startet, wenn man sich dann irgendwo trifft und an einem runden Tisch sitzt, aber nicht während des Drehs. Und das kann ich sogar nachvollziehen, weil die Leute, du guckst halt in den Drehpausen oder die Agenturen führen dich ja ans Set und gucken dann, wann ist eine gute Gelegenheit, mit den Leuten am Set zu sprechen. Und die sind vielleicht gerade vom Kopf her, gerade bei der Vorbereitung von einer schwierigen Szene, haben vielleicht irgendwie heute Nachmittag einen langen Monolog, den sie halten müssen. Dann kann ich auch verstehen, dass für die jetzt Pressearbeit, während die ihren Job eigentlich machen sollen, keine oberste Prio haben.
Ja, das kann ich auch verstehen. Das ist genau das Szenario, was ich da jetzt auch am Set von Maxton Hall hatte mit Harriet Herbig-Martin, die mir dann immer zwischen den Szenen so rausgezogen wurde, dann für 3 Minuten hingesetzt und dann wieder rausgezogen, weil sie halt was anderes machen musste. Da hatte ich auch vor ihr den Respekt, dass sie die innere Ruhe hatte, wirklich dann hier Fragen zu beantworten, dann direkt wieder was anderes zu machen und dann wieder Fragen zu beantworten. Weil das ist, also du kannst dich ja nicht auf irgendwas fokussieren. Also, wenn ich mir vorstelle, wir schreiben Text auf der Arbeit und dann kommt jemand, reißt dich raus, setzt dich irgendwo hin, dann musst du 3-4 Fragen beantworten, dann wirst du wieder zurückgesetzt. Also das ist,
Also das würde ja hier in der Redaktion nie passieren, dass du irgendwie bei der Arbeit beim Text irgendwie gestört wirst und was anderes machst. Das ist mir noch nie passiert in all den Jahren.
Fokussiert, 8 Stunden am Stück.
Nein, schreiben. Du kannst 8 Stunden durchschreiben hier, ohne dass jemand anruft oder irgendwie eine ganz, ganz wichtige Mail schickt oder dir auf die Schulter tippt.
Ja, alles wegdrücken. Das ist die einfachste Variante.
Genau. Einfach einschließen, so wie ich heute hier in dem Büro. Deswegen klinge ich auch ein bisschen anders, weil ich mich heute nochmal aus arbeitstechnischen Gründen in ein Einzelbüro einschließen musste. Deswegen klingen wir jetzt auch ein bisschen unterschiedlich. Volle Transparenz.
Trotzdem wunderbar, Micha. Trotzdem ja, wunderbar.
Das ist lieb, dass du das sagst.
So, also Set-Visit abgeschlossen hiermit, aber wir sprechen natürlich gleich noch ein bisschen über Maxton Hall, aber nicht nur darüber, selbstverständlich, wir haben heute auch noch andere Themen mit dabei und Micha verrät uns jetzt auch gleich mal was.
Frankenstein haben wir dabei. Wir haben eine Neuauflage des Horrorklassikers, der bei Netflix startet, dann das bereits von dir angesprochene, angepriesene und lang erwartete Maxton Hall 2. Staffel, also die Fortsetzung dieses Young Adult Welthits, muss man ja sagen, bei Prime Video. Und wir haben All's Fair, das ist eine Anwaltsserie mit Kim Kardashian, die bei Disney Plus startet. Und zu guter Letzt Die Nibelungen, eine deutsche Fantasy-Saga bei RTL Plus. Ja, es gibt ja Figuren, die besonders häufig schon verfilmt wurden. Also wir denken da an Sherlock Holmes, Dracula, Robin Hood. Und dann dürfte eigentlich in der Rangliste auch schon er kommen. Die Rede ist von Frankenstein, obwohl eigentlich eher Frankensteins Monster. Das ist ja eine Unterscheidung, über die wir vielleicht gleich noch sprechen können, Melanie. Aber jetzt kommt erstmal die neueste Variante. Frankenstein, sehr, sehr namhaft, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Ist ab sofort bei Netflix verfügbar. Du hast den Film gesehen und kannst du schon mal verraten, also Frankenstein kennt, glaube ich, jeder so ungefähr, aber vielleicht noch mal konkreter auf diese Neuverfilmung, worum geht's da?
Ja, also wir haben die Neuverfilmung von Guillermo del Toro, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ist natürlich auch immer ein Charakteristiker, wenn man weiß, dass der an einem Projekt beteiligt ist. Genau, und wir haben Viktor Frankenstein, daher der Name Frankenstein, also er beschreibt nicht das Monster, sondern er beschreibt den Schöpfer des Monsters, der nach dem frühen Tod seiner Mutter sehr traumatisiert ist und den Tod bekämpfen möchte und wissen möchte, wie man den Tod entsprechend überlisten kann. Er macht jahrelang sehr, sehr intensive Experimente und schafft es dann tatsächlich ein Monster, wie man so schön sagt, zu kreieren. Frankensteins Monster, das tatsächlich dann überlebensfähig ist und sprechen kann. Und er stellt dann im Laufe der Jahre aber fest, dass sich dieses Monster halt auch gegen ihn wendet, weil auch das Monster hat Gefühle, das Monster möchte was vom Leben, es ist nicht einfach nur eine Kreatur, sondern es hat auch Träume und das Bedürfnis eben Menschen um sich zu haben und genau, dann geraten die beiden in einen Konflikt, weil das Monster hätte auch gerne Gesellschaft, aber es ist halt alleine.
Ja, manchmal läuft es echt dumm, aber dann ist es wirklich auch der Titel in dem Fall richtig gewählt, weil der Fokus auf dem Schöpfer, auf dem auf dem Forscher Frankenstein liegt und weniger auf dem Monster, auf der Kreatur?
Kann man nicht sagen, aufgrund der Tatsache, dass der Film mehr oder weniger zweigeteilt ist. Also du hast die erste Hälfte, in der es um Viktor Frankenstein geht und seine Perspektive geschildert wird. Und du hast die zweite Hälfte, das zweite Kapitel, in dem das Ganze dann aus der Perspektive des Monsters geschildert wird. Also es ist wirklich beides gleichermaßen präsent in diesem Film.
Okay, also so ein bisschen auch, wie wir es letztens bei House of Dynamite hatten, wo ja der Film dann auch nochmal neu startet und dann eben eine andere Perspektive erzählt. Scheint
ja.
Denn,
ja, aber man muss natürlich...
Ist das ein
Trend? Das ist zwei Filme Trend, na sein? Klar.
Wir warten noch ab, bis wir einen dritten Film.
Man muss natürlich dazu sagen, das Monster erzählt seine Perspektive natürlich nur ab dem Punkt, wo es dann kreiert wurde. Okay. Und Viktor Frankenstein hat natürlich schon eine lange Geschichte, bevor er an den Punkt kommt, wo er dieses Monster eben entsprechend kreiert. Also es sind auch ein bisschen unterschiedliche Zeitabschnitte, die da dann beleuchtet werden. Sie überschneiden sich klar, aber am Anfang sind sie natürlich unterschiedlich.
Wie artikuliert ist denn das Monster? Weil das ist ja auch so eine Grundsatzentscheidung, die du als Filmemacher treffen musst. Wie menschlich machst du diese Kreatur, die da künstlich erschaffen wurde?
Ausgesprochen menschlich, mit natürlich gewissen Zügen, die es dann entsprechend gruselig machen. Also es ist halt sehr, sehr groß, das muss man sagen. Und es kann natürlich am Anfang nicht viel. Also es muss es lernen. Es hat mich so ein bisschen auch an Poor Things beispielsweise mit Emma Stone vor ein paar Jahren.
Denken, ja.
Er war ja in gewisser Weise auch eine Art Frankenstein-Adaption. Also ich glaube, es hat zumindest viele Einflüsse davon übernommen.
Ja.
Und genau, es muss das dann stückchenweise lernen und kann dann eben entsprechend langsam auch anfangen zu sprechen, laufen natürlich schon die ganze Zeit und gewinnt dann natürlich immer mehr menschliche Züge, hat aber natürlich diesen Gruselfaktor, also kann sich auch in der Öffentlichkeit nicht entsprechend bewegen, ohne dass die Leute sagen, was ist das? Es ist riesig und es sieht nicht ganz menschlich aus. Wo kommt es her? Wir wollen es hier nicht haben. Und das ist natürlich für ein Wesen, was auch Gefühle hat, klar, dann ein Problem.
Du hast gerade schon den Macher erwähnt, Guillermo del Toro, bekannt Pan's Labyrinth, Oscar bekommen für Shape of Water, also der auch durchaus in diesem Segment schon unterwegs ist und eine Affinität hat für solche Fantasy-Geschichten. Wer ist denn vor der Kamera dabei?
Große, große Namen, das kann man sagen. Ich finde es auch sehr schön zu beschreiben, wer nicht dabei ist, weil Andrew Garfield sollte ursprünglich das Monster spielen. Da sind dann entsprechend Probleme, Terminprobleme dazwischen gekommen, was uns aber jetzt ermöglicht, Jacob Elordi in der Rolle zu genießen, der ja sich auch einen Namen gemacht hat in den letzten Jahren, sehr, sehr präsent ist, demnächst auch mit Margot Robbie zusammen in einem großen Kinofilm eben wieder zu sehen ist. Dann haben wir Christoph Waltz dabei. Der spielt eine Rolle, Oscar Isaac als Viktor Frankenstein, zuletzt in Dune, glaube ich, weiß nicht, ob es das letzte war, aber in Dune natürlich auch sehr populär dabei gewesen. Und was mich aus deutscher Sicht sehr, sehr begeistert hat, ist Felix Kammerer ist dabei, beziehungsweise ich glaube jetzt gar nicht, ob er Deutscher oder Österreicher ist, aber aus deutschsprachiger Sicht auf jeden Fall, der ja die Hauptrolle im Westen nichts Neues hatte und den ich vor ein paar Wochen in Eden auch gesehen habe, den ich jetzt zugegeben ein bisschen später gesehen habe, mit Jude Law und Daniel Brühl. Ja. Also der macht sehr, sehr wenig, aber das, was er macht, ist krass. Also starke, starke Rollen.
Ja, das ist bestimmt, also im Westen nichts Neues war ja ein Oscar-Hit, ne? Mehrere Oscars geholt. Das ist dann auch wieder ein Beispiel dafür, wie so ein Film dich auf die Landkarte bringen kann. Ne? Und dann irgendwie eine Agentur wahrscheinlich in den USA und dann kriegst du halt auch die Möglichkeit, in solchen Filmen zu spielen. Ich hatte ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, dass das ein Mythos ist, der oder eine Geschichte ist, die ganz oft verfilmt wurde und auch schon sehr namhaft verfilmt wurde. Kenneth Branagh und Robert De Niro und so weiter. Kannst du erklären, warum diese Geschichte so langlebig ist und warum es jetzt auch vielleicht gerade jetzt ein guter Zeitpunkt ist, das nochmal neu zu erzählen?
Ja, also das Original, die Romanvorlage von Mary Shelley, vielleicht sage ich das nochmal, ist von 1818. Ne? Das muss man sich auch
schon
bewusst machen, wie langlebig das Ganze ist. Es sind über 400 Filme, die seither entsprechend entstanden sind. Ich glaube aber, dass dieser Stoff einfach auch nicht alt wird. Dieser Wunsch der Menschheit nach Unsterblichkeit, danach den Tod entsprechend zu überwinden, das ist, glaube ich, was sich durch alle Generationen zieht und so eine gewisse Faszination hat. Und dann auch diese Menschlichkeit des Monsters, wo man sich fragt, wo sind ethische Grenzen? Was darf ich machen? Was darf ich einer Kreatur, die ich selber geschaffen habe, antun? Und inwieweit ist es ein Mensch, der dann auch meinen Respekt verdient? Ich glaube, das sind solche großen ethischen und moralischen Themen, die werden einfach nicht alt. Und ich glaube, deshalb, das funktioniert heute genauso gut, wie es eben 1818 auch funktioniert hat.
Es ist Wahnsinn, wirklich, wenn man sich überlegt, wie lange der Stoff schon unterwegs ist und gilt ja, glaube ich, so auch als einer der ersten Science-Fiction-Geschichten, wenn man das so will. Ich habe auch daran gedacht, dass das ja auch deshalb vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt ist, weil wir ja immer wieder vor der Frage stehen, mit jeder neuen Technologie ist das etwas, also was wir erschaffen haben als Menschen, verlieren wir irgendwann die Kontrolle darüber. Mal abgesehen von dem Eigenleben, was das entwickelt, aber sowas wie Atomkraft oder jetzt KI, ne, ist ja auch, was wir ins Leben setzen und in die Welt setzen, weil wir es können, weil wir die Fähigkeiten dazu haben, aber möglicherweise noch gar nicht richtig umreißen können, welche Konsequenzen das alles hat.
Ja, das ist ein schöner Gedanke, den hatte ich in der Form jetzt nicht, wäre aber insofern auch sehr zielführend, weil Guillermo del Toro ja auch sagt, KI ist gar nicht seins. Ich glaube, der hat mit Netflix doch jetzt auch ein eigenes Stop-Motion-Studio oder so gegründet, wo er wirklich sagt, er möchte sich darauf fokussieren, die Sachen handgemacht und selbstgemacht zu machen. Und KI soll einfach überhaupt gar keine Rolle spielen. Also so ein gesellschaftliches Abbild dieser Entwicklung würde ich ihm da auch zutrauen, dass er das damit beabsichtigt hat. Ja, hast du recht. Ergibt Sinn.
Er hat schon Oscar. Felix Kammerer hat beim Oscar-Film mitgemacht. Dieser Film jetzt, Frankenstein, wird ja auch schon wieder einfach aufgrund der Stars, die du aufgezählt hast, aufgrund des Machers, der im Hintergrund ist. Und Guillermo del Toro ist ja auch immer jemand, der nicht nur Regie führt, sondern auch die Geschichten entwickelt. Ist das für dich ein Oscar-Kandidat?
Gute Frage. Ich glaube, sie werden es auf jeden Fall versuchen. Davon gehe ich aus.
Und
ich
scheitern.
Also ich finde, es ist ein großartiger Film. Er ist optisch einfach genial. Er hat eine ganz, ganz tolle Botschaft. Ich muss gestehen, ich habe vor nicht allzu langer Zeit das in Anführungsstrichen Original, also den Film von 1931, habe ich mir vor nicht allzu langer, genau, exakt, vor nicht allzu langer Zeit angeschaut. Der geht zum Beispiel anders aus. Also sie variieren immer auch noch ein bisschen mit dem Stoff, wo sie hingehen wollen. Da ist die Botschaft in diesem Film ausgesprochen schön, fand ich. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Optisches Meisterwerk, klar. Ich fand ihn zwischendurch ein bisschen lang.
Wie lang ist der ungefähr?
Über 2 Stunden oder knapp 2 Stunden ungefähr. Und also an manchen Stellen hast du einfach das Gefühl, das zieht sich jetzt wahnsinnig, aber du verzeihst es dem Film. Ich hätte auf jeden Fall was rausgeschnitten. Nein, du verzeihst es dem Film auf jeden Fall. Aber ja, ich kann mir gut vorstellen, dass er bei den Oscars in Sachen Optik eine große Rolle spielt, vielleicht auch in Sachen Hauptdarsteller. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er den Oscar als bester Film holt, ehrlich gesagt. Also weiß ich nicht, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Eine Nominierung könnte ich mir dagegen vorstellen.
Hätte ich mir damals bei Shape of Water ehrlicherweise auch nicht gedacht, dass der den Hauptpreis gewinnt. Mit Hauptrolle meinst du dann Viktor Frankenstein?
Ja, auf jeden Fall Oscar Isaac. Also, beziehungsweise, es ist ja immer so ein Spagat, ne? Wo setzt du die Hauptrolle an und wo setzt du die Nebenrolle an? Also, du kannst ja nicht beide, also, du kannst nicht auch noch Jacob Elordi für die Hauptrolle nominieren,
Doch, ich glaube schon. Also, du wirst wahrscheinlich dann deine Chancen schmälern. Doch, du kannst mehrere Hauptdarsteller einreichen.
Wird nur einer nominiert für einen Film, oder?
Nee. Es gab auch schon, ohne dass ich jetzt ein Beispiel parat hätte. Du kannst, glaube ich, als Produzent oder als Studio oder als Streamer, bist du sehr, sehr frei. Du könntest theoretisch auch sagen, du lässt beide als Nebenrolle laufen, weil du dir da größere Chancen erhoffst. Wenn du sagst, Oscar Isaac und Jacob Elordi, lass mir beide als Nebenrolle laufen, aber wird halt seltener gemacht. Da sind die ziemlich frei.
Ich vermute jetzt in dem Fall, dass sie Elordi dann tatsächlich in der Nebenrolle laufen lassen und Oscar Isaac als Hauptrolle, Titelrolle ja in dem Fall dann auch. Ja. Aber ja, also ich lasse mich gerne überraschen. Vielleicht holt er den Oscar als bester Film, wer weiß.
Ja, muss man vielleicht nochmal dazu sagen kurz, ne, dass dieser Kinostart, den es ja auch gibt für diesen Film, auch parallel damit zusammenhängt, dass man halt die Oscar-Chancen wahren möchte.
Genau, also falls einige Leute sich jetzt wundern, warum er parallel momentan in den Kinos läuft, das ist wirklich der Grund, die Oscar-Chancen entsprechend zu halten, ja.
Aber wenn ihr einen großen Fernseher habt, ab sofort Frankenstein bei Netflix.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Ein Serienwelterfolg aus Deutschland, das gibt es gar nicht so oft, aber Maxton Hall hat es geschafft, war wirklich ein Überraschungserfolg mit Staffel 1, also dieses Liebesdrama-Serie an einem englischen Elite-Internat. Und die Hauptdarsteller, die beiden, die sind wirklich zu Stars geworden, auch international. Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung. Melanie, du hast die beiden gesprochen, mal wieder, hast ein Interview geführt, hast aber auch das Set besucht zu Staffel 2, also war es beim Dreh dabei. Mal gucken, ob wir dich da erkennen bei den fertigen Folgen. Die zweite Staffel ist ab jetzt bei Prime Video verfügbar. Melanie, du musst uns noch mal ein bisschen abholen. Wie endete Staffel 1 und wie geht's in Staffel 2 weiter?
Oh, das finde ich ja immer schwierig, ne? Dann muss
coole
ich ja
Frage,
jetzt quasi
ne?
ja. das Ende.
Dann immer schön bei diesen politischen Interviews mit den Korrespondenten mit der Bitte um eine kurze Antwort.
Ja, typisch, in einem Satz am besten.
Ja,
wo fange ich an? Also das Maxton Hall Staffel 1 basiert ja also ein bisschen auf dem Prinzip from enemies to lovers. Also die beiden mögen sich ja am Anfang überhaupt nicht und kommen sich dann im Verlauf der ersten Staffel ziemlich nah und schätzen sich dann auch ein bisschen, würde ich behaupten. Genau, und es endet dann aber sehr dramatisch, weil es einen Todesfall in der Familie von James gibt, der ihn komplett aus der Bahn wirft. Und damit beginnt die zweite Staffel. Er ist völlig außer sich, kommt auf sein Leben gar nicht mehr klar und verletzt Ruby in dem Zuge sehr, die sich dann von ihm trennt. Und James muss alles geben, um sie wieder zurückzugewinnen. Aber die beiden haben natürlich auch von außen ganz, ganz viele Mächte, die völlig dagegen sind, dass die beiden wieder zusammenkommen. Also es ist eine große Achterbahnfahrt der Gefühle, die Staffel 2 durchläuft.
Ich habe ja schon mehrmals erzählt, du warst beim Dreh dabei. Wo war das und was hast du da sehen können?
Das klingt wahnsinnig dramatisch. Ich war komplett dabei.
So, das war das Ziel. Das war das Ziel.
Ich war in Berlin dabei. Also sie drehen natürlich auch viel auf Schloss Marienburg bei Hildesheim. Da wird gedreht, aber das Zuhause von Ruby, das Haus ihrer Eltern, hat sich in dem Fall jetzt in Berlin befunden. Mehr will ich auch gar nicht sagen. Nicht, dass sie da jetzt wieder drehen und dann strömen da ganz, ganz viele Menschen hin. Das wollen wir natürlich auch nicht.
Das war schon ein Studio in Berlin.
Das war kein Studio, nee. Das war tatsächlich ein Haus, in dem sie gedreht haben, ein Abrisshaus. So viel kann ich sagen, das nicht mehr genutzt worden ist. Okay. In einer ganz normalen Straße. Also
Jetzt wird es interessant. Himmelsrichtungsmäßig in Berlin.
Berlin ist ganz groß, von daher verrate ich da jetzt nicht so viel. Aber keinen interessiert. Das fand ich ja auch wahnsinnig interessant. Das hat einfach niemanden interessiert.
Ja gut, aber das merkt man ja, also gut, dass da gedreht wird, merkt man schon, aber die Anwohner wissen ja auch nicht unbedingt, was da gedreht wird, oder?
Nee, und ich denke auch mal ganz, also klar, es hat eine große Fangemeinde, aber also es heißt ja nicht, dass die Leute aus der Fangemeinde dann direkt in der Umgebung wohnen oder sowas. Und es ist natürlich dann auch abgeriegelt, also da kommst du auch nicht so einfach dann ran, deshalb.
Ist das so, hast du irgendwie wahrgenommen, ob die dann so einen Tarnnamen benutzen? Das gibt es ja manchmal, also nicht, wenn die im Studio drehen, weil dann ist ja ohnehin alles abgeschirmt, aber wenn die wirklich dann auf der Straße oder in der Wohnung drehen oder in einem Haus drehen, dass die sagen, wir drehen hier, was weiß ich, und denken sich irgendeinen ganz, ganz langweiligen Filmtitel aus, damit keiner auf die Idee kommt, dass da irgendwas Wichtiges ist.
Also ich kann dir sagen, dass es bei der ersten Staffel lief es ja schon beim Casting unter dem Namen Stuart College. Ich glaube nicht, dass sie das jetzt in dem Fall beibehalten haben während der Dreharbeiten. Aber da hingen jetzt auch keine Zettel von wegen, hier wird gerade das und das gedreht, sondern halt einfach
hier gerade Maxton Hall.
Halteverbotsschilder.
Falls ihr die Hauptdarsteller treffen wollt.
Ja, hinterer Wagen links oder sowas. Ja, nee, also da ist Halteverbotsschilder sind halt meistens da, aber das ist ja an nahezu jedem Set so, dass da eben entsprechend abgesperrt wird.
Set-Visit klingt ja meistens auch glamouröser, als es ist. Ne? Also für Fans ist es, glaube ich, total ein großer Traum, dabei zu sein, wenn die Lieblingsserie entsteht, aber es ist auch mit viel Warten oftmals verbunden, oder?
Ja, komplett. Also das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Es klingt wahnsinnig spannend, es ist natürlich auch super interessant, aber es ist auch einfach sehr viel rumstehen. Nicht nur für uns, wenn wir das Ganze nur angucken, sondern auch für die Darsteller, die dann immer warten müssen, bis alles wieder zurückgebaut wird, bis die Szene nochmal angefangen werden kann. Es ist natürlich ein großer technischer Aufwand, ein großer Ausstattungsaufwand, der damit auch einhergeht. Und diese ganzen Instanzen am Set, die müssen auch durchlaufen werden und die Darsteller sind ja eigentlich nur so ein kleines Rädchen im großen Ganzen. Deshalb, also die warten viel und wir warten dann auch viel, aber sie müssen dann natürlich in der Zeit in der Rolle bleiben und ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung auch.
Wenn sie nicht gerade dir Interviewfetzen geben müssen.
Ne? Ja, genau. Ich hatte aber das Glück bei Damian Hardung, den habe ich nicht so zweimal zwischendurch bekommen, sondern der hat sich in der Mittagspause dazu gesetzt, also beim Essen, was ich dann auch sehr nett fand, weil da ist natürlich dann eine andere Ruhe vorhanden, als wenn du zwischen den Szenen immer rausgezogen wirst. Also er hat dann auch seine Mittagspause geopfert und das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Also falls er das jetzt unwahrscheinlicherweise hören sollte, vielen Dank dafür.
Wenn so ein Set-Visit organisiert wird, manchmal ja durch Agenturen und durch die Streamer selbst, dann schauen die ja auch, dass man halt auch was zu sehen bekommt, im Idealfall. Es passt dann nicht immer vom Drehplan. Kannst du ein bisschen was erzählen? Ist die Szene, die du beobachten konntest, irgendwas Besonderes, irgendwas Dramatisches, Wegweisendes?
Also ich habe eine Szene im Haus von Ruby gesehen, wo auch beide eine Rolle spielen, also Ruby und James. Jetzt muss ich sagen, ich habe schon einiges von von der Serie sehen können und ich glaube, der Moment
ist rausgeschnitten worden.
Ja, also ich habe das drumherum habe ich gesehen. Also es waren ja mehrere Szenen, die ich gesehen habe, von denen tauchen auch mehrere auf. Aber wenn ich das jetzt auf die Outfits zurückführe und sinngebend den Moment einordne, also ein Satz ist noch drin, den hört man im Hintergrund, aber die Szene, eine der Szenen, die sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat, ich glaube, die ist raus. Lass mich nochmal abwarten, aber vielleicht taucht sie noch irgendwo auf, aber ich glaube es nicht.
Kann es sein, dass du irgendwie durchs Bild gelaufen bist und die Szene unbrauchbar geworden ist?
Ich habe es kaputt gemacht. Das wird es gewesen sein.
Danke, dass du da warst, Melanie, toll.
Ja.
Aber dieses Schloss, was du erwähnt hast, was ja so der Haupt, was das Erkennungsmerkmal von der Serie ist, da warst du doch auch schon.
Schloss Marienburg, ja, das ist genau. In der Nähe von Hildesheim, genau, da war ich auch schon mal, aus privaten Gründen tatsächlich, ist jetzt auch schon eine Weile her, war lustigerweise zufällig direkt nach dem Start der ersten Staffel von Max & Hall, wo ja noch keiner wusste, dass das so durch die Decke geht, beziehungsweise gerade durch die Decke gegangen ist.
Das heißt, du warst auch nicht wegen der Serie da, sondern?
Nee, ich war nicht, ich war aus anderen Gründen, also dieses Schloss ist mir auch schon sehr, sehr oft empfohlen worden, weil ich da auch Familie in der Nähe habe. Und
auf dem Schloss,
genau. deshalb ist es mir schon sehr oft empfohlen worden und das war dann halt, ein Moment, es sich mal anzugucken. Man muss dazu sagen, man kann ja im Moment nicht rein. Das ist gesperrt, weil die bauliche Probleme haben und es saniert werden soll. Für die Dreharbeiten gab es jedes Mal eine Ausnahmegenehmigung. Deshalb ist es für das Schloss eigentlich auch sehr schade, weil da jetzt natürlich sehr, sehr viele Fans auch interessiert sind, sich das anzuschauen.
Das ist, glaube ich, also der Super-GAU, oder? Wenn dir so eine Location wegbricht als Produktion, angenommen, die könnten jetzt eine mögliche dritte Staffel da nicht drehen, das wäre schon verheerend, oder?
Ja, ich glaube, dazu wird es nicht kommen. Glaube ich nicht, dass es dazu kommen wird. Es gibt auch schon Gerüchte, wann da jetzt gedreht wird und ob da schon gedreht wird und so weiter und so fort. Aber ich denke mal, die werden das beibehalten, weil bei Staffel 2 war es ja auch schon gesperrt und die haben tatsächlich mithilfe eines Gutachters eine Sondergenehmigung bekommen und damit sie dann auch den Innenhof weiter nutzen können und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass
im Zweifelsfall zahlt Amazon die ganze Sanierung selbst, ne? Also die haben, glaube ich, tiefe Taschen.
Oh ja, aber ich weiß nicht, wie tief die sind. Also,
aber das war ja schon wirklich ein Welterfolg. Das ist jetzt nicht übertrieben, oder? Dass Max & Hall nicht nur in Deutschland funktioniert hat.
Nee, das hat tatsächlich weltweit extrem gut funktioniert. Ich glaube, sie haben es sich alle erhofft. Ich hatte auch mit der Produzentin gesprochen, die meinte auch, wir haben es erhofft, dass es gut läuft, aber mit dem Erfolg konnte man natürlich absolut nicht rechnen. Es ist überall durch die Decke gegangen. Ich glaube, es ist die erfolgreichste nicht englischsprachige Serie, die auch bei Prime Video gestartet ist, was schon eine Hausnummer ist und hat jetzt Fans auf der ganzen Welt und ist natürlich für die Hauptdarsteller auch eine gute Chance, dann eben in anderen Ländern vielleicht mal ein Projekt abgreifen zu können.
Bevor wir auf dein Interview kommen, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, es gibt eine Romanvorlage und das ist ja auch eine Reihe. Entspricht jetzt deines Wissens nach Staffel 2, dem zweiten Buch dieses Zyklus?
Genau, also sie haben 3 Bücher geschrieben von Mona Kasten, eine Hamburger Autorin. Mhm. Und also das ist wirklich jetzt pro Staffel jeweils ein Buch, was dem zugrunde liegt. Und da orientieren sie sich jetzt natürlich auch an dem zweiten Werk, was da erschienen ist.
Also wir rechnen wahrscheinlich mit 3 Staffeln.
Ganz genau, ganz genau.
Okay. Wie haben dir denn die neuen Folgen gefallen?
Also ich fand's super. Also wirklich, ich fand Staffel 1 war natürlich noch irgendwie gefühlt so ein Versuchsballon. Also sie wussten ja noch nicht, wie es durch die Decke gehen würde. Jetzt sind sie optisch deutlich, deutlich weiter. Der Regisseur meinte, sie wollen es poetischer erzählen. Und ich kann sagen, das ist gelungen. Da wird ganz, ganz viel mit Lichteffekten gespielt. Die Figuren sind deutlich weiterentwickelt als in Staffel 1. Also es ist ein riesen, riesen Sprung, den sie jetzt gemacht haben. Und ich kann es sehr empfehlen.
Dann hören wir rein in dein Interview mit Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung.
Ich freue mich sehr, Damian Hardung, Harriet Herbig-Matten, hallo. Es war ein gigantischer Erfolg für Staffel 1 von Maxton Hall. Wie groß war für euch denn jetzt der Druck am Set, als ihr die neuen Folgen gedreht habt, dass ihr jetzt wirklich den Anforderungen der Fans auch in der zweiten Staffel gerecht werden müsst?
Genau das hatten wir nicht, als wir gedreht haben, weil wir keine Zeit hatten, durchzuatmen.
Ja, stimmt.
Das kam so raus.
Eigentlich gut, man hatte gar keine Zeit für Druck oder nachzudenken, weil man gleich gedreht hat. Aber das war wahrscheinlich auch ganz gut, dass man nicht so einen Raum dafür hatte. Und wir alle zusammen waren und wir alle das gleiche erlebt haben und uns unterstützen konnten und einen guten Sommer hatten.
Ja, irgendwie war es auch schön, weil die ganze Außenwelt hat ja plötzlich diese Welt irgendwie so gelebt und man war auch wieder in dieser Welt. Und das heißt, man musste dann auch nicht also man hat es dann irgendwie in dem Moment einfach gefühlt auch.
Ja, voll. Man war sehr
immersed sehr in the experience.
Es war doppelt.
Es endet ja sehr dramatisch am Ende von Staffel 1 und besonders James macht da ja eine sehr schwere Zeit dann auch durch, aufgrund von Schicksalsschlägen. An dich, Damian, wie schwer ist es dann wirklich, diese Rolle in den Drehpausen und auch nach Drehende wieder abzulegen? Weil du hast in ein paar Interviews gesagt, dass es wirklich eine sehr intensive Erfahrung für dich gewesen ist im Vergleich zu anderen Dreharbeiten.
Ja, enorm. Also ich glaube nicht, dass ich schon mal so einen anstrengenden Dreh hatte. Und ich möchte auch nicht wieder so einen anstrengenden Dreh haben. Und ich habe danach noch eine kleine Rolle gespielt, auch teilweise wirklich, um da irgendwie rauszukommen, um eine ganz andere Rolle zu spielen. Und bin danach untergetaucht, so ein bisschen, und war primär im Ausland irgendwo am Strand und habe gelernt. Und ich glaube, dieses komplette Gegenprogramm dazu brauchte ich danach, um wieder so meine Leichtigkeit zu finden. Ich glaube, die habe ich so vermisst. Also ich glaube, ich oder hoffe als Damian eigentlich so ein bisschen dödelig zu sein oft. Und das war bei James irgendwie gar nicht gegeben in der zweiten Staffel oder kaum. Und ich glaube, das wieder zu entdecken war so meine Aufgabe. Und das hat definitiv ein bisschen gedauert.
Untergetaucht ist vielleicht insofern ganz gut, weil für euch beide ist es ja plötzlich eine riesengroße Erfolgswelle gewesen, die auf euch niedergerasselt ist. Die Anonymität ist damit wahrscheinlich auch ein bisschen verloren gegangen. Wie hat sich der Erfolg denn auf euren Alltag ausgewirkt? Weil Harriet, du warst ja jetzt auch noch super, super jung, als du die erste Staffel gedreht hast. Das ist ja auch immer noch. Wie hat sich das für dich jetzt auch auf deinen Alltag ausgewirkt?
Ich glaube, Menschen in meinem Alter führen ein ganz anderes Leben, denn dem sie oder können ganz andere Dinge machen. Aber es ist nicht, dass ich das irgendwie wirklich vermisse, sondern ich bin sehr dankbar für das, was ich habe und ich wachse daran total. Und aber klar, man ist irgendwie anderen Herausforderungen gestellt. Man rausgehen ist schwieriger, unter Menschen gehen ist schwieriger. Man muss sich dreimal überlegen, wo man hingeht und man fühlt sich sehr viel beobachteter. Aber ich glaube, ich habe da eine ganz gute Balance, um das irgendwie zu verarbeiten.
Aber ist es dann so, dass du wirklich sagst, ich bin heute nicht so gut drauf, ich gehe dann vielleicht mal nicht raus, weil ich irgendwie nicht möchte, dass ich vielleicht angesprochen werde?
Kommt drauf an. Aber kommt drauf an, wo man hingeht. Aber jetzt so, ich glaube, die Entscheidung, unter Leuten zu gehen, feiern zu gehen oder die Dinge zu machen, die viele Leute in unserem Alter machen, macht man halt jetzt nicht mehr wirklich. Aber ich glaube, dadurch, dass ich so früh auch angefangen habe damit und auch die erste Staffel, als ich so jung war, es war so automatisch, war man irgendwie immer erwachsener, als man eigentlich ist.
So. Ja, du hast ja auch super jung angefangen zu drehen, da verbringt man ja schon in der Kindheit irgendwie Zeit. Also haben wir beide in der Kindheit irgendwie viel Zeit am Set, wo andere Leute in der Schule sind. Dann muss man
schnell erwachsen werden, oder?
Ja, ich glaube, die größte Veränderung, die ich auch habe es eher so, glaube ich, dieses bei neuen Leuten kennenlernen, hast du das auch, dass man so ein bisschen mehr einfach nochmal abcheckt oder so vorher vorsichtiger irgendwie ist, um zu gucken, geht's der Person gerade um mich oder geht's der Person um mein Persona?
Voll. Also ich merke dann auch so, dass Leute dann anders interessiert an einem sind und dann ist man, und erstmal checkt man das nicht. Und auch so,
schade.
Was man
Menschen schade, du warst richtig nett.
Aber auch was Menschen erzählen.
Ja.
Und was, wie viel man preisgibt von sich. Weil irgendwie sieht man dann doch im Internet irgendwas, wo man sich dachte, oh, das habe ich immer der Person eigentlich nur erzählt.
Das heißt ja auch nicht, dass dann automatisch jeder, den man kennenlernt, Maxton Hall auch kennt. Also es muss ja gar nicht so sein, dass die Leute euch automatisch auch kennen.
Völlig asoziale Assumption. Ja, du hast es eh gesehen.
Ja, aber es heißt ja nicht unbedingt, dass nur, weil ihr neue Leute kennenlernt, die euch automatisch auch schon irgendwo gesehen haben. Also es kann ja sein, dass die euch tatsächlich...
Voll. Aber die Angst ist immer irgendwie...
Ja. Lasst uns mal bei den beruflichen Optionen bleiben, weil es ist natürlich jetzt auch so ein Once-in-a-Lifetime-Chance, die sich da irgendwie jetzt eröffnet. Welche beruflichen Optionen habt ihr denn da jetzt? Wie wählt ihr aus, wie ihr euren Weg da jetzt weitergeht?
Bauchgefühl. Das ist bei mir, also es ist wirklich Intuition. Man liest ein Buch, also ich für mich, ich lese ein Buch und irgendwie entweder es klickt oder es klickt nicht. Und ich versuche das auch nicht zu kognitiv zu rationalisieren, weil ich finde immer dieses ganze Karrieren bauen und jetzt ist das der nächste Schritt. Und also so, wenn man wirklich Karrieren prospektiv planen könnte, dann hätten alle die Karriere, die sie gerne hätten. Ich glaube, da bauen wir uns oft retrospektiv irgendwas linear zusammen, was es so gar nicht gab. Ich glaube, deswegen versuche ich da einfach nicht so ein Ding daraus zu machen, sondern einfach zu gucken, was es denn für mich gerade war und was steht für mich gerade an, fühle ich das gerade und wenn das gerade irgendwie einen Kontakt zu mir hat, dann möchte ich das unbedingt machen.
Ich glaube, mein Ziel in meinem Beruf ist es, so unterschiedliche Rollen zu spielen, wie es geht und an denen zu wachsen und Erfahrungen zu sammeln und Herausforderungen zu haben. Und ich glaube, es ist ein großes Privileg oder eine Tür, die uns geöffnet wurde, dass man eben ganz viele unterschiedliche Sachen machen kann und auswählen kann und Geschichten erzählen kann.
Eine letzte Frage habe ich noch, die mich persönlich auch sehr interessiert. Wie hat sich euer Umgang mit Presse verändert? Weil es ist natürlich eine ganz neue Aufmerksamkeit vorhanden. Also, und ich glaube, ihr seid bestimmt auch vorsichtiger geworden, oder? Wenn ich jetzt vor einem Jahr oder 2 Jahren mit euch geredet hätte über ein anderes Projekt, dass ihr da deutlich, deutlich vorsichtiger geworden seid im Vergleich zu jetzt.
Das ist eine gute Beobachtung, also ist eine super spannende Beobachtung.
Ja, weil ich habe beide, also Bibi und Tina habe ich zum Beispiel damals begleitet, da habe ich dich das erste Mal gesehen und Damian, wir haben ja auch schon ein paar Mal zu unseren wunderbaren Jahren zum Beispiel gesprochen. Ich finde es so spannend, die Leute über einen Zeitraum zu begleiten und zu sehen, wie sie sich verändern und habt ihr den Eindruck?
Das also das jetzt mal gerade kurz als Gegenfrage, einfach nur für mich, kannst auch nachher rauskarten, aber das finde ich spannend. Also wie nimmst du das denn bei uns wahr, so persönlich?
Ich habe euch natürlich jetzt nach dem Erfolg nur einmal gesprochen, deshalb kann ich es noch nicht so richtig beurteilen. Frag mich in 3 Jahren nochmal, dann kann ich dir vielleicht ein besseres Bild geben. Aber habt ihr das Gefühl, dass ihr wirklich sagen müsst, ich passe auf, was ich jetzt sage? Oder ist das irgendwie immer noch identisch?
Ich glaube schon, dass man vorsichtiger ist, wie viel man preisgibt.
Genau, man ist restriktiver, ne?
Aber auch nicht nur, was man sagt, sondern ich glaube auch, wie man sich darstellt. Auch Mimik, Gestik, wie die Dynamiken sind, wie man miteinander umgeht, weil auch...
Ja, nee.
Jetzt bist du vorsichtig zu machen.
Proving your point. Nein, ich glaube, es ist ja auch eine Aufgabe des Schauspielers, oder das war immer ideal für mich, ja auch irgendwie ein Canvas zu bleiben, dass ich so weiterhin jede Rolle spielen kann, weil nicht jeder schon ein vorgefertigtes Bild von sich hat. Und ich glaube natürlich, je mehr Aufmerksamkeit da ist, desto gefährlicher ist es, dass Menschen ein vorgefertigtes Bild von einem haben, was es dann die Optionen limitiert, wie du eben meinst, auch verschiedene Rollen zu spielen, weil man dann als XYZ gesehen wird. Das heißt, ich glaube, man ist vielleicht noch vorsichtiger da drin, genau, noch so seine Privatsphäre abzugrenzen und irgendwie so seine Räume beizubehalten.
Ja, spannend. Ich gebe nochmal ein Feedback, wenn ich in 2 Jahren nochmal mit euch rede, wie es sich dann entwickelt hat.
Ich bin sehr gespannt.
Damian Hardunger redet, Herr Wigmatten, vielen Dank fürs Gespräch und ich freue mich aufs nächste Mal.
Vielen Dank für die Zeit.
Erst Anfang diesen Jahres hat sie eine Jura-Ausbildung, wenn ich das richtig verstanden habe, kein Studium abgeschlossen. Und jetzt bringt sie die ganze Thematik auch noch zu Disney Plus. Die Rede ist von Kim Kardashian, die eine Scheidungsanwalt-Serie, um es kurz zusammenzufassen, jetzt bei Disney Plus am Start hat. All's Fair heißt das Ganze und Micha hat sich dankenswerterweise für uns damit auseinandergesetzt. Also ich habe jetzt nur ein Stichwort geliefert, du musst es jetzt genauer umreißen, worum geht's in der Serie?
Ja, Scheidungsanwaltsserie, das passt ganz gut. Also Kim Kardashian spielt Laura, die mit ihrer Freundin Liberty in L.A. zu den besten Scheidungsanwältinnen gehört. Und die haben sich spezialisiert. Also das Motto ihrer Kanzlei ist, dass sie ein ausschließlich weibliches Team haben, um ausschließlich weibliche Mandanten zu vertreten. Und dann ist ihre Mission, praktisch den gebeutelten Ehefrauen von reichen Männern irgendwie den besten Deal zu verschaffen. Und das geht auch alles gut, bis plötzlich Allura selbst ihr Leben wird auf den Kopf gestellt, weil sich ihr eigener Mann von ihr scheiden lassen möchte. Sie ist mittlerweile auch sehr, sehr reich. Und zu allem Überfluss wird dieser Mann, also ihr Ex-Ehemann in spe, vertreten von ihrer Erzfeindin.
Ja, ist doch cool. Kann man sich dann selber vertreten eigentlich? Also wenn dein Mann, wenn du selber Scheidungsanwältin bist, brauchst du dann keinen Anwalt, weil du bist Anwalt? Ist das rechtlich okay?
Ich glaube schon. Ich glaube, du kannst dich prinzipiell immer selber vertreten. In den wenigsten Fällen ergibt das Sinn. Aber wenn du die Expertise hast, ne? Die Frage ist, ob das immer so gut ist, wenn du da mit zu viel Emotionen rangehst.
Was in dem Fall höchstwahrscheinlich der Fall ist, aber das ist was anderes. Hat sie sich denn da jetzt wirklich von ihrem eigenen Leben auch so ein bisschen inspirieren lassen? Weiß man das? Weil es ist ja jetzt schon ein starker Überschneidungswert, der da irgendwie eine Rolle spielt.
Das stimmt. Also sie hat, glaube ich, Jura wirklich studiert. Sie hat jetzt nicht diese Anwaltszulassung, die es braucht. Da ist sie, glaube ich, nicht so weit. Aber sie hat irgendwie die Prüfung mehrmals abgelegt, hat es dann auch geschafft. Also sie hat natürlich, darf man ja auch nicht vergessen, sie hat ja auch familiär ist sie ja juristisch vorbelastet, weil ihr Vater ja auch schon Anwalt war, ja sehr, sehr prominenter Anwalt und damals auch Verteidiger in dem Verfahren gegen O.J. Simpson war. Also da kam der Name Kardashian eigentlich zum ersten Mal in die Öffentlichkeit und sie war damals noch ganz klein. Und ja, selber Recht studiert. Und was jetzt bei dieser Serie nochmal der Fall ist, das soll so lose basieren auch auf der Geschichte ihrer eigenen Scheidungsanwältin, Laura Wasser. Da wurde genau hingeschaut und da gibt es, glaube ich, dann einige Parallelen.
Aber also mir fällt es ja so ein bisschen schwer, Kim Kardashian ohne ihre Reality-TV-Serie im Hinterkopf irgendwie zu betrachten. Was würdest du denn sagen? Ist das jetzt so der Auftakt, dass sie da wirklich noch weitere Rollen spielt, weil sie das jetzt entsprechend gut macht?
Also auf alle Fälle ist es ja nicht die erste Rolle. Sie hat ja auch schon bei American Horror Story mitgespielt, wo es auch eine Verbindung gibt zu dieser Serie All's Fair, was ja so sinngemäß bedeutet im Amerikanischen von wegen im Krieg und der Liebe ist alles erlaubt und also alles ist möglich. Und hat ja den gleichen Macher mit Ryan Murphy, der jetzt Produzent dieser Serie ist, auch Regisseur und Drehbuchautor dieser Serie mit anderen zusammen, der auch natürlich der Mann hinter American Horror Story war. Insofern gab es da kurze Wege und er hat ihr das Thema vorgeschlagen und ja, hat da anscheinend offene Türen eingerannt bei ihr. Also da ist, glaube ich, das könnte noch weitergehen mit ihr und der Schauspielerei.
Ist das denn auf eine zweite Staffel angelegt? Kannst du das jetzt schon sagen, nach dem, was du gesehen hast? Ich denke mal, du hast es noch nicht komplett durchgeschaut, aber einen Einblick wirst du ja schon bekommen haben.
Das noch suggeriert ja, dass ich das zu Ende schauen werde. Darüber können wir vielleicht später nochmal sprechen. Das eignet sich, glaube ich, von der Erzählung. Thematisch gäbe es bestimmt Stoff und das könnte ich mir vorstellen, dass am Anfang das der Plan war oder ist, das über mehrere Staffeln zu erzählen, weil du ja ständig, wie bei einer anderen Anwaltsserie, eigentlich ständig neue Klienten oder Mandantinnen hast und das fortlaufend, anders als bei einer Miniserie, wo du weißt, wie es ausgeht, eigentlich fortlaufend erzählen könntest.
Ich finde, Anwaltsserien gibt es natürlich jetzt schon sehr, sehr viele. Also wir haben das ja auch mit dem Genre der Krankenhausserie so ein bisschen, wo ja Netflix mit Puls beispielsweise vor nicht allzu langer Zeit auch noch einen eigenen Ansatz irgendwie reinbringen wollte, der natürlich aber auch irgendwie nur Sachen kopiert hat, die halt schon ganz oft irgendwie zu sehen gewesen sind. Inwieweit kann diese Serie dem Genre denn noch was Neues hinzufügen? Oder hast du gedacht, das habe ich alles schon mal gesehen?
Nee, sowas habe ich noch nicht gesehen wie in dieser Serie.
Wertung kommt gleich.
Das kann ich ganz wertfrei sagen. Also durch diese Spezialisierung auf dieses Scheidungsrecht hast du natürlich, und da gab es sicherlich auch schon mal Serien, aber von dem Kaliber ist das, glaube ich, nochmal ein Segment, ein spezielles Segment. Es gab ja auch Suits und sowas, ne? Aber Scheidungsrecht ist nochmal eins, wo du viel Stoff hast, ne? Weil es dann auch sehr emotional wird. Ne? Es geht um enttäuschte Liebe, es geht um Unterdrückung in Partnerschaften. Hier hast du immer dieses Phänomen, ein sehr, sehr reicher Mann und diese Kanzlei, also sie und ihre Mitstreiterin, die vertreten halt die Frauen, die da möglicherweise unterdrückt werden, einen Ehevertrag unterschrieben haben vorher und jetzt trotzdem versuchen, möglichst viel rauszuholen aus dieser Ehe. Insofern ist das so, was wahrscheinlich die Serie dann besonders macht.
Jetzt hast du es natürlich schon so ein bisschen angedeutet. Also, beziehungsweise bevor wir jetzt drüber reden, wie du es fandest, wer ist denn noch dabei? Weil jetzt haben wir natürlich nur Kim Kardashian genannt. Ist da noch jemand, den man kennen sollte?
Ja, absolut. Also neben Kim Kardashian sind noch richtige Schauspielerinnen dabei, also die wirklich auch schon länger dabei sind. Das soll jetzt gar nicht abwertend sein, weil ich glaube, auch bei Keeping Up with the Kardashians war viel Schauspielerei gefordert.
Ja, das glaube ich auch.
Naomi Watts spielt die praktisch ihre Kollegin und beste Freundin. Glenn Close ist die Mentorin. Sarah Paulson, auch Emmy-Preisträgerin, ja auch praktisch schon eine, die ganz oft bei diesen Ryan Murphy-Serien, der hat ja auch American Crime Story gemacht, hat ja Monster Dama gemacht, Ratched hat sie damals auch die Hauptrolle gespielt, also sehr, sehr prominent besetzt.
Das spricht ja eigentlich für Qualität. Ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, dass ich jetzt auch schon mich ein bisschen schlau gemacht habe, was Bewertung betrifft. Dennoch bin ich jetzt sehr, sehr neugierig, deine ganz neutrale Wertung zu dieser Serie zu hören.
Meine neutrale Wertung, okay.
Natürlich neutral, unvorbelastet, würde ich es sonst nennen. Wie fandest du es?
Wir haben vorab keinen Screener bekommen. Oftmals kriegen wir einen, nicht immer. Das kann manchmal bedeuten, dass diese Serie irgendwelche Geheimnisse hat, die man nicht vorher, die man vorher nicht gelüftet wissen will als Streamer. Das Geheimnis dieser Serie ist, sie ist einfach schlecht. Das war, glaube ich, der Grund, warum es keine Screener gab. Weil diese zur Schau gestellte Girl Power, die diese ganze Serie durchfließt, da hätten selbst die Spice Girls in den 90ern gesagt, von wegen Mädels. Schaltet mal einen Gang runter, weil das ist so. Also, das Problem ist nicht dieses Female Empowerment, sondern wie das zur Schau gestellt wird. Das ist so platt und schablonenhaft dargestellt. Ständig wird zugeprostet und angestoßen auf den nächsten Deal, auf die Mandantin und Umarmungen und Kalendersprüche. Du hast Luxusklamotten, Luxuswillen, du hast Luxusautos, es wirkt wie ein Musikvideo oder wie eine Parodie. Mein Tipp wäre, die Serie ohne Ton schauen, dann kann man, glaube ich, da was rausziehen, weil es wirklich tolle, tolle Klamotten sind, die Leute da tragen. Aber es ist wirklich für mich, also in einem Wort, es war echt unerträglich.
Gut, wenn ihr jetzt Lust habt auf Wolfsbär oder euch selber eine Meinung bilden wollt oder große Kim Kardashian-Fans seid, hört vielleicht nicht, wenn man mich erfolgen sollte, schaut rein.
Schaut den Ton, ohne Ton.
Schaut mal rein, macht den Ton aus bei Wolfsbär, ist bei Disney Plus verfügbar.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Helden-Epen aus Deutschland gibt es nicht viele, beziehungsweise jetzt hat sich RTL Plus zum Ziel gesetzt, eines zu schaffen, und zwar mit Die Nibelungen, Kampf der Königreiche, ist ab jetzt bei RTL Plus verfügbar. Micha und ich haben gerade schon über die Mehrzahl von Epos diskutiert. Ich finde, Epen klingt auch merkwürdig. Also
Epossen ist auch schön.
Epossen?
Epen. Aber ich glaube, manche Wörter sind auch nicht geschaffen für den Plural.
Was ist denn die Mehrzahl von Morgen? Morgende? Das klingt auch komisch, oder?
Wie gesagt, manchmal ist das Umschreiben besser. Es sei denn, du meinst das Flächenmaß morgen. Es gibt doch so wie Acre und Hektar gibt es auch morgen.
Ja, aber nein.
Also, ja, aber
das war nicht mein Gedanke. Gut, danke, dass wir drüber gesprochen haben.
Das war es auch schon wieder für All You Can Stream.
Zu den Nibelungen, mehr haben wir da nicht. Doch haben wir, du hast reingeguckt. Und man muss dazu sagen, es lief vor nicht allzu langer Zeit unter dem Titel Hagen ja auch im Kino, um jetzt nicht für Irritationen zu sorgen. Jetzt kommt das Ganze eben als Serie zu RTL Plus. Micha, um was geht's?
Das spielt in einem nicht näher bezeichneten Mittelalter, sondern einer Epoche. Und in Worms, also am Königshof, dort herrscht Unruhe. Einerseits, weil der König gerade gestorben ist und sein ältester Sohn jetzt die Nachfolge übernimmt. Zum anderen aber auch, weil ein geheimnisvoller Krieger, Siegfried von Xanten, auftaucht. Und der sorgt halt für Unruhe. Und der zieht auch den Argwohn des Waffenmeisters zu Hofe. Das ist Hagen von Tronje. der wird argwöhnisch, weil dieser Typ irgendwie alles durcheinander bringt. Und besonders, weil sich Siegfried und die Königstochter Kriemhild annähern. Und das ist Hagen nicht so recht. Das ist so im Großen und Ganzen, worum es geht.
Das haben sie sich jetzt natürlich nicht aus den Fingern gesaugt, sondern das hat schon auch eine Vorlage, auf der das basiert, die auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, ne? Um es mal vorsichtig zu formulieren.
Ja. Älter als Frankenstein.
Magst du mal was zur Romanvorlage sagen, dem das Ganze zugrunde liegt?
Ja, es gibt einen Roman, aber tatsächlich muss man sagen, dass der Roman natürlich auch auf einer Geschichte basiert. Aber der Roman ist von 86, Hagen von Tronje, damals geschrieben von Wolfgang Holbein, also ein ganz, ganz bekannter deutscher Fantasy-Schriftsteller. Und der hat versucht, diesen Siegfried-Mythos und diese Nibelungen-Geschichte, die wir vielleicht alle, vielleicht jetzt nicht im Detail kennen, aber so Siegfried, Drachen, ermordet oder besiegt, dann in Drachenblut gebadet und dadurch praktisch unsterblich geworden. Also das sind so diese Schlagwörter, die vielleicht jeder schon mal gehört hat von diesem Helden Siegfried. Und das hat der Roman so ein bisschen umgedreht, weil er diese Geschichte, diesen Heldenmythos und diese Nibelungengeschichte aus einer anderen Perspektive erzählt hat, sondern eher aus dem Widersacher-Part von Hagen von Tronje und damit so ein anderes Licht und eine andere Perspektive auf diesen ganzen Mythos geschlagen hat. Und das wird jetzt eben durch diese Serie verfilmt.
Wir haben sich jetzt einen Hauptdarsteller gesucht, der auch als Teenie-Star auch schon mal Karriere gemacht hat. Es liegt jetzt aber schon ein bisschen zurück. Micha, wer ist denn dabei? Ich weiß es natürlich, aber ich frage dich.
Jannis Niewöhner spielt Siegfried. Das ist, ich kenne ihn vielleicht auch aus Beat. Ich weiß gar nicht, wo hast du ihn zum ersten Mal wahrgenommen, wenn du sagst Teenie-Star?
Also, pass auf. Es fing an
jetzt,
mit...
Ich habe so die Ahnung, jetzt kommt irgendwas mit Bibi und Tina oder Rubinrot.
Rubinrot auf jeden Fall, da hatte er die Hauptrolle. Ja, also davor hat er natürlich in Sommer gespielt. Das war der erste Film von Jimmy Blue Ochsenknecht.
Der Jimmy Blue, nicht der andere.
Hier, nach Die wilden Kerle. Da haben sie den versucht, als Teenie-Star aufzubauen. Da war Jannis Niewöhner auch dabei. Und danach erneut mit Jimmy Blue Ochsenknecht in Gangs. Auch ein Teenie-Film. Also er hat so die Teenie-Schleife einmal mitgenommen im Deutschen.
Ja, aber mittlerweile ja total gut im Geschäft und auch sehr anspruchsvolle
Absolut.
Rollen. Also eine ganz tolle Entwicklung genommen, finde ich. Und auch, wie gesagt, spannende Sachen gemacht. Beat fand ich damals auch richtig krass, wo er diesen Techno-Fan gespielt hat, was ja dann auch so eine Crime-Geschichte wurde.
Das war stark, ja. Das war ich auch sehr traurig. Also es war dann halt vorbei nach einer Staffel, war ich traurig. Es war eine der Serien, wo man wirklich gedacht hat, auch das könnte jetzt noch ein bisschen gehen. Das ist super spannend.
Anders als bei All's Fair. Ja, andere Geschichte.
Die Serie ist schlecht. Gut, danke. Ja, es ist so ein bisschen, also es sind natürlich große Erwartungen, die damit einhergehen. Es wird bildgewaltig erzählt, es wird schon im Trailer sehr, sehr bildgewaltig erzählt. Ist es denn jetzt so das deutsche Game of Thrones?
Oh, das riecht jetzt nach Zitatkachel. Also was man dazu sagen muss, die Macher sind ja nicht ganz unerheblich dabei und die haben schon mal wirklich bewiesen, dass sie dieses Düstere und Atmosphärische können, weil das sind Philipp Stennert und Cyril Boss, die haben Der Pass gemacht und ich fand, was bei Der Pass wirklich besonders war diese ganze Atmosphäre. Also das hat diese Serie wirklich, die ja eigentlich auch auf einer anderen basiert, auf einer anderen Vorlage basiert, aber sich sehr, sehr schnell emanzipiert hat, deutlich, dass die es schaffen, wirklich so eine Stimmung zu erzeugen. Das gelingt auch wieder hier bei den Nibelungen. Was auch daran liegt, dass sie halt dann da auch spezielle Drehorte gefunden haben. Und in Tschechien haben die größtenteils gedreht, also auch in ganz berühmten Studios, wo schon Amadeus gedreht wurde, wo Mission Impossible 1 gedreht wurde, aber auch teilweise Drei Nüsse für Aschenbrödel. Also sehr, sehr spannende Studio-Historie. Das deutsche Game of Thrones, ja, das ist natürlich so die Hausnummer. Also es ist auf alle Fälle was Fans von solchen Fantasy-Epen, Game of Thrones, Barbaren aber auch, hat mich auch an Barbaren erinnert, auch an Vikings, was Fans von solchen Stoffen, auch Herr der Ringe der Serie, auf alle Fälle einen Blick riskieren können.
Du hast es gerade, also es ist komplett in Studios gedreht, ne? Also das haben sie jetzt nicht irgendwie in freier
nicht in
Wildbahn,
einer Abrisswohnung in Berlin gedreht. Das nicht, aber sie haben natürlich auch draußen gedreht. Also wenn ich Studio sage, dann meine ich Studiokomplex. Also da gibt es dann auch in diesen Studios da, Barrandov Studios, gibt es auch so eine Kulisse, eine ständige Kulisse, die so Mittelalter so ein mittelalterliches Dorf darstellt. Und da haben die auch gedreht. Unter anderem haben aber auch auf Island gedreht. Also gerade wenn die Serie fortschreitet, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber das spielt dann auch noch eine Rolle.
Jetzt ist doch irritierend dieser Kinofilm, der letztes Jahr im November,
ja,
glaube ich, ins Kino gekommen ist. Was ist jetzt die Beziehung zu dieser Serie? Wird das jetzt komplett neu erzählt? Ist das eine Vorgeschichte? Was ist der Zusammenhang?
Das muss ich wirklich mal sagen. Mein erster Eindruck war Verwirrung, völlige Verwirrung. Und ich finde auch die Kommunikation da auch nicht besonders transparent, weil es wirklich dieser Kinofilm mit keiner Silbe erwähnt wird, irgendwie in den Mails und in den Ankündigungen. Ja, es gab diesen Kinofilm, Hagen, war über 2 Stunden lang, irgendwie 135 Minuten. Und jetzt gibt es diese Serie, 6 Folgen, ungefähr 45 Minuten. Das heißt, du hast 240 Minuten ist diese Serie und das ist natürlich deutlich länger. Das heißt, es gab aber trotzdem unterschiedliche Drehbücher. Also manche Sachen wurden speziell für den Film gedreht, manche Sachen wurden speziell für die Serie gedreht. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch eine große Schnittmenge von Sachen, die Leute, die den Film gesehen haben, vorkommen werden, wenn sie jetzt die Serie schauen. Aber ja, ich finde das wirklich unglücklich, dass das nicht wirklich transparent gemacht wird und dann auch nochmal einen neuen Namen bekommt. Der Kinofilm hieß Hagen, muss man dazu sagen, lief auch nicht besonders gut oder blieb, sagen wir mal so, blieb unter den Erwartungen, was, glaube ich, dann so ein Rebranding nochmal auch nochmal forciert hat.
Ich habe den damals gesehen im Kino. Ich kann sagen, ich habe ihn gesehen und ich werde die Serie nicht schauen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich wollte von dir jetzt ganz neutral hören, wie du die Serie fandest, aber ja, das ist, ich weiß ja nicht, was sie da jetzt anders gemacht haben und so weiter. Also ich glaube, sie haben es dann wirklich, also es ist ja deutlich länger, aber sie müssen ja, Sachen genutzt haben.
Absolut. Also während der Film ja auch wirklich sehr ausgerichtet war auf die Figur des Hagens, also diese Perspektive, die auch schon der Roman bietet, nochmal wirklich aufzugreifen und das aus deren Geschichte. Und du musst dich ja auch konzentrieren in so einem Kinofilm. Und jetzt ist es dann eher auch die Familie der Geschichte, es ist die Geschichte der Familie. Also die Serie erzählt die Geschichte der Familie mehr. Dass auch die Brüder des neuen Königs mehr beleuchtet werden. Natürlich Kriemhild als Königstochter und die Beziehung untereinander. Insofern wird es schon ein bisschen facettenreicher. Ich fand die Atmosphäre sehr, sehr gut. Das können die beiden einfach, so eine Stimmung zu erzeugen. Ich habe Probleme gehabt mit diesem, mir persönlich war das zu staatstragend. Auch so ein bisschen, ja, ein bisschen hölzern dann auch, ne? Weil du ganz viele Figuren hast, die aus diesem Adelsgeschlecht stammen. Gut, Siegfried lockert das ein bisschen auf, weil er ist so ein bisschen dieser, wirst du vielleicht auch aus dem Kinofilm so rausgezogen, eher so ein eher moderner Rebell oder so ein Bad Boy, der da irgendwie alles irgendwie aufwirbelt und alle verunsichert und ja, so eine Rockstar-Attitüde an den Tag legt. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, also selbst bei Game of Thrones gab es den vorhin schon erwähnten Tyrion, der halt dann auch sich selber ein bisschen lustig macht über das Gehabe, was da ist. Und das fehlte mir so ein bisschen, mir persönlich. Aber ich gebe auch zu, dass das echt eine Geschmackssache ist. Das handwerklich ist das schon gerade für eine deutsche Fantasy-Serie, die ja auch mit einem limitierten Budget arbeiten muss, gut gemacht.
Die Nibelungen Kampf der Königreiche ist ab sofort bei RTL Plus verfügbar.
Wie sagst du mal so schön, das war es auch schon wieder mit der neuen Folge. War wirklich ein bunter Strauß diesmal dabei. Ich würde jetzt gerne nochmal auf das Thema zurückkommen, wo diese Wohnung ist. Wo haben die Maxton Hall in Berlin? Du musst jetzt nicht die Straße nennen, aber so grob, welches Viertel?
Da setzt du jetzt voraus, dass ich mir das gemerkt habe. Ich könnte jetzt nachgucken, das werde ich nicht tun. Ich kann dir sagen, es war außerhalb. Ja, also es war schon noch Berlin, aber es war schon Rand Berlin. So. Also es ist jetzt nicht, dass sie im Zentrum da irgendwo gedreht haben. Also,
aber die haben auch nicht irgendwie dir so einen Sack über den Kopf gemacht, dass du dir nicht merken konntest, wie in so einem Agentenfilm. Du musstest dir merken, wie oft wird über eine Brücke gefahren und
ich musste sogar selber hinfahren. Also wir sind nicht bei einer Hollywood-Produktion. Ich habe selber die öffentlichen Verkehrsmittel in Anspruch genommen, um hinzukommen. Ich musste mich auch ein bisschen durchfragen, weil so oft fahre ich in Berlin ja jetzt auch nicht umher, dass ich dann da angekommen bin. Aber nein, ich möchte nicht verklagt werden. Ich werde nichts sagen außer Berlin. Dann
ja, aber wenn du sagst außen, das könnte dann schon Brandenburg gewesen sein.
Du wirst jetzt nichts von mir erfahren, Michael.
Okay.
Ich habe sehr große Sorge vor Prime Video, was dann passiert. Ich weiß aber auch gar nicht, ob sie jetzt die dritte Staffel dann auch da drehen, weil das fand ich ganz interessant. Das spielt ist ja das Haus von Rubys Eltern und in der ersten Staffel war das noch woanders. Das stand aber nicht zur Verfügung, deshalb mussten sie jetzt quasi woanders hin umziehen und haben dann wirklich dieses Haus komplett nochmal so gestaltet, dass es dann halt so aussieht und alles nochmal gebaut, nachgebaut. Also.
Aber warum sollten die Eltern nicht auch mal umziehen off camera zwischen den Staffeln? Das
genau,
ist ja verboten.
In ein Haus, was genauso aussieht.
Ja, genau.
Exakt.
Ja, man hat halt seine Vorlieben mit dem Alter.
Genau.
Wer wüsste das besser als wir?
So, damit haben wir es auch wieder. Wenn euch das Ganze gefallen hat, was wir hier vor uns hingebrabbelt haben, dann könnt ihr natürlich auch gerne die Glocke anklicken, damit ihr immer im Bilde seid, wenn wir mit neuen Folgen rauskommen. Jeder erste und jeder dritte Freitag im Monat. Und ja, Micha, das war mein Abschlusswort jetzt hiermit. Ich freue mich, dich demnächst wieder zu sprechen und zu sehen und mit Ton gerne auch.
Genau, mit besserem Ton. Genau. Wir machen das nicht so, dass wir lassen den Ton an und Bild an und.
Ist bei einem Podcast auch ein bisschen schwierig ohne Ton, glaube ich.
Das stimmt.
Aber naja, gut. Das war's. Wir wünschen euch viel Spaß beim Stream und ja, macht's gut. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.